Nach Wahlsieg der FPÖ. Nun wird die Demokratiesimulation heruntergefahren, sagt Auf1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer. Nur einen Tag nach der Wahl. Nun kommt in Österreich digitale Kontrolle mit E-Impfpass. Ex-Grüne Madeleine Petrovic warnt. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Uns wird die Sperrminorität in den Ausschüssen geraubt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bei der gestrigen Nationalratswahl in Österreich ging die FPÖ als klarer Sieger hervor. Sie liegt mit einem Ergebnis von 29,2% vor der ÖVP mit 26,5% und der SPÖ mit 21%. Die Freiheitlichen erreichten ihr bislang bestes Ergebnis. Seit der letzten Wahl vor 5 Jahren haben sich ihre Stimmen fast verdoppelt. Von rund 770.000 auf 1,4 Millionen. Auch die Neos konnten zulegen. Die SPÖ fuhr ihr bislang schlechtestes Ergebnis ein. Und die ÖVP schrieb das größte Minus ihrer Parteigeschichte. Zu einem Absturz kam es auch bei den Grünen. Die Freiheitlichen gewannen vor allem in Kärnten und der Steiermark, aber auch in Oberösterreich und dem Burgenland liegen sie auf Platz 1. In 980 Gemeinden liegt die FPÖ vorne. In 3 Gemeinden sogar mit mehr als 60%. In 22 Gemeinden mit über 50%. Die Wählerstromanalyse zeigt, der Stimmenzuwachs der FPÖ geht vor allem auf ehemalige ÖVP- und Nichtwähler zurück. Diese trugen stärker zum Wahlsieg bei als die Wähler, die bereits vor 5 Jahren für die FPÖ gestimmt hatten. Die meisten Stimmen wanderten von der ÖVP zu den Freiheitlichen mit über 440.000. Damit verlor die ÖVP ein Viertel ihrer Wähler an Blau. Aber auch unter Nichtwählern konnte die FPÖ stark mobilisieren. Hier gewann sie knapp 260.000 Stimmen. Unter allen Parteien waren das die beiden größten Bewegungen im 5-Jahres-Vergleich. 3/4 ihrer Wählerschaft konnte die FPÖ halten, mit knapp 590.000 Wählern. Stark zugelegt haben die Freiheitlichen nun auch bei den Frauen. Deren Stimmen für die Blauen haben sich nahezu verdoppelt. Im Stadt-Land-Vergleich kam es zu 2 sehr untypischen Ergebnissen. So verlor die ÖVP zahlreiche Stimmen im ländlichen Raum und die Grünen fuhren starke Verluste in den Städten ein. Im Altersvergleich lag die FPÖ bei jüngeren Menschen bis 34 Jahren klar vorn, gefolgt von ÖVP, SPÖ und den Neos. Die Grünen liegen auch bei den Jüngeren erst auf Platz 5. Ihr stärkstes Ergebnis erzielten die Freiheitlichen in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen. Die Systemparteien wurden übrigens, wie bei den Landtagswahlen in Brandenburg, vor allem von den über 60-Jährigen gewählt. Hier liegt die ÖVP klar auf Platz 1 und auch die Sozialdemokraten konnten in dieser Altersgruppe ihren stärksten Zuspruch verzeichnen. Österreich hat gewählt und sich klar für eine Abkehr vom Globalismus ausgesprochen. Doch werden die herrschenden Machteliten den Willen des Volkes überhaupt zur Kenntnis nehmen? Darüber hat sich Auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit unserem Innenpolitikredakteur Philipp Huemer unterhalten.
Haben wir jetzt hier den Wechsel von der Demokratiesimulation, die dieses Parteiensystem irgendwie immer schon war, zur offenen Demokratieverachtung?
Ich glaube, parallel eben auch zu Thüringen, wo dieser Prozess ganz, ganz stark gerade im Gange ist, leben auch hier zumindest ein Runterfahren der Demokratiesimulation. Man reißt zum Teil die Masken sich selbst vom Gesicht. Der Tenor gegenüber der FPÖ bei der gestrigen Runde der Spitzenkandidaten nach der Wahl war äußerst aggressiv und noch einmal betont anti-FPÖ, fast schon FPÖ-feindlich. Und Werner Kogler hat zum Schluss, das wurde bislang noch nicht beachtet, auch so medial, eigentlich an die Club-Obleute, die zukünftigen Club-Obleute appelliert, einen freiheitlichen Nationalratspräsidenten, also einen ersten Nationalratspräsidenten zu verhindern, der eigentlich traditionell nach Gewohnheit parlamentarischen Brauch der stärksten Fraktion zugutekommt. Das heißt nicht nur, dass von Anfang an Regierungsbeteiligungen mit der FPÖ, Koalitionsbündnisse ausgeschlossen werden, sondern selbst ein repräsentatives Amt wie der erste Nationalratspräsident soll nicht von der FPÖ bekleidet werden. Diese Warnung, dieses Angebot an die anderen Parteien hat Wahlverlierer Werner Kogler, der über 6% verloren hat, gestern gemacht. Und das Framing, die Argumentationsweise, um das alles durchzudrücken und auch sozusagen in den vermeintlich demokratischen Diskurs einzubetten, ist, naja, die FPÖ hat ja keine 50%. Es ist keine absolute, sondern eine relative Mehrheit. Und das hat auch nochmal Bundespräsident Van der Bellen, dem es ja obliegt, den Kanzler und sein Kabinett, die Minister zu ernennen, noch einmal in seiner Ansprache gestern deutlich gemacht. Er hat gesagt, die Latte, um wirklich selbst bestimmen zu können, sind 50%. Und wer diese nicht erreicht, der muss Mehrheiten finden, Gespräche suchen. Das ist natürlich ein bisschen irrwitzig, das der FPÖ abzuverlangen, wenn seit Monaten gepoltert wird von den Systemparteien, dass man mit der FPÖ eben nicht reden möchte und eben nicht mit Herbert Kickl reden möchte. Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen ist das ein Spiel, wo man versucht, die demokratischen Regeln irgendwie noch zu wahren, wo aber im Endeffekt jedem klar ist, worauf es hinausläuft. Nicht? Auf eine Brandmauer und auf einen Ausschluss der FPÖ, die vielleicht nur vergleichbar ist mit dem Verhalten vieler anderer Länder, auch nach der Regierungsübernahme Schwarz-Blau 1 zu Beginn der Jahrtausenderwende, wo es ja auch sogar EU-Sanktionen gegen Österreich gab. Das hat sich jetzt nach innen verlagert und hier ist der Ton gegenüber der FPÖ aktuell noch sehr, sehr feindlich.
Der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil warnt vor einer beabsichtigten Ausgrenzung der FPÖ nach den Nationalratswahlen. Wörtlich sagt er, ich glaube, wir haben eine Situation, in der wir Demokraten genug sein müssen, um anzuerkennen, dass eine Partei fast 30% der Stimmen erhalten hat. Er kritisiert deutlich den Vorschlag von Grünen-Chef Werner Kogler, den Freiheitlichen das Amt des Nationalratspräsidenten vorzuenthalten. Die FPÖ um Chef Herbert Kickl müsse als stimmenstärkste Partei mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Ist das ein Anzeichen dafür, dass es in der SPÖ bereits einen Tag nach der Wahl heftig rumort? Immerhin gilt Hans-Peter Doskozil als klarer Gegenspieler von Andreas Babler und der Wiener SPÖ. Er beteuert zwar, keine Personaldiskussion anstoßen zu wollen, spricht aber dennoch von einem schmerzhaften und dem historisch schlechtesten Ergebnis der Sozialdemokratie. Die SPÖ selbst will er daher nicht in der Regierung sehen. Doch das ist das erklärte Ziel von Babler und seinen Getreuen, etwa dem SPÖ-Gewerkschafter Josef Muchic. Klar ist jedenfalls schon jetzt, der Weg einer Regierungsbildung wird mühsam werden und voraussichtlich ungewohnt lange dauern. Doch was sagt eigentlich der Wahlsieger Herbert Kickl selbst? Gestern Abend hat der Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet im Parlament verraten, wie er die Koalitionsmöglichkeiten einschätzt und warum er sein erstes Interview gerade auf 1 geben wollte.
Ich denke, es wird viele Leute, wie Sie gesagt haben, freuen, denn der Gegenwind war ja beachtlich. Denken Sie, dass ein Zugehen von Ihnen auf die ÖVP am Ende des Tages von Erfolg gekrönt sein könnte? Denn das wäre jetzt die größtmögliche Koalitionsmöglichkeit, wenn man sich die entsprechenden Prozente ansieht.
Also ich will mir da heute gar nicht irgendwo darauf festlegen, wer ein möglicher Koalitionspartner sein könnte. Wichtig ist, dass wir unser Ziel erreicht haben, dass wir die Nummer 1 jetzt geworden sind, dass damit die Machtverhältnisse in Österreich jetzt andere geworden sind. Und jetzt, glaube ich, sind die anderen einmal gefordert, nach einem ersten Moment des Schocks, den merkt man ja in den ersten Stellungnahmen, dann vielleicht 2-3 Mal drüber zu schlafen und dann daran zu denken, dass wir in einer Demokratie leben. Und dann kommen vielleicht Dinge in Bewegung und dann schauen wir weiter.
Sie haben das Demokratiethema angesprochen. Das ist auch unsere letzte Frage. Wir wollen Sie ja nicht zu lange aufhalten, bis Sie auch zu den anderen Sendern kommen können. Das ist sehr gut. Dann kann ich noch einen Nachsetzer machen. Wir haben, als das Ergebnis durchgegeben wurde, war es plötzlich hier im Medienzentrum völlig ruhig. Nur mehr uns beide hat man sprechen gehört. Es war sozusagen Schockstarre. Es war ja bis zuletzt ein Kampf, dass wir heute hier aus dem Hohen Haus senden dürfen, obwohl wir uns schon vor Monaten akkreditiert haben. Warum lassen Sie sich nicht abschrecken von den entsprechenden Berichterstattungen des Standards oder den Zurufen der Grünen, dass sie jetzt zu RTV und auf 1 gekommen sind?
Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, alle reden von Medienfreiheit, alle nehmen für sich in Anspruch, diese Medienfreiheit sogar verteidigen zu wollen. Und das scheitert dann halt manchmal an der Praxis und da muss man dann ein mutiges Gegenstatement setzen. Ich bin viel, viel toleranter als die selbsternannten Toleranten und stelle das auch hier wieder unter Beweis.
Eine kleine Überraschung hielt der Wahlabend auch für Systemjournalist Armin Wolf vom ORF bereit. Wie dieser in der Sendung Zeit im Bild 2 erstaunt feststellte, wollte kein einziger Vertreter der FPÖ an seiner Sendung teilnehmen. Das sei noch nie vorgekommen, wunderte sich Wolf, dass kein Vertreter des Wahlsiegers bei der ZIP auftreten wolle. Wer dagegen unseren Livestream zur Wahl verfolgt hat, dürfte dagegen weniger überrascht sein, denn alle von Wolf genannten FPÖ-Politiker waren stattdessen in unserer Sendung zu Gast. Trotz des Wahlsiegs der FPÖ schließen bislang alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit den Blauen aus. Auf eins hat FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker am gestrigen Wahlabend gefragt, ob sich die Brandmauer gegenüber der FPÖ dauerhaft halten kann.
Naja, schauen Sie, also wenn man heute ein Drittel der österreichischen Bevölkerung einfach übergeht, demokratisch übergeht, dann ist es nichts, was man mittelfristig aufrechterhalten können wird. Das heißt also, man sollte dann doch das machen, was Sie auch auf unsere Wahlkampfplakate draufgeschrieben haben. Dein Wille geschehe, euer Wille geschehe. Und das hat der Bundespräsident jetzt im Sinne eines Regierungsbildungsauftrags auch umzusetzen.
Man hat gesehen, die Österreicher vergessen doch nicht so schnell oder sind auch nicht so dumm, wie sie oft verkauft werden. Die Themen und Probleme, die das Land beschäftigen, beschäftigen auch die Leute. Und sie wollen klare Änderungsreformen. Wird man sich dem verweigern können?
Schauen Sie, also einmal war ganz wichtig auch aufzuzeigen im Wahlkampf, was in diesem Corona-Unrechtsregime in Österreich passiert ist, wo man wirklich Freiheiten, bürgerliche Freiheiten eingeschränkt hat und wie schnell man gesehen hat, dass die Regierung dazu bereit ist, solche Maßnahmen zu setzen. Also das haben wir ganz richtig aufgezeigt und natürlich auch andere Themen, wie zum Beispiel das Thema der Migration. Hier sind weit über 200.000 Personen ins Land hereingelassen worden, die hier gar nicht sein sollten. Also auch das ist etwas, was uns belastet. Und die Themen wie Steuerung zum Beispiel ist natürlich auch etwas, wo man einen entsprechenden Ansatz braucht. Wir haben das richtige Programm. Das hat auch ein Drittel der österreichischen Bevölkerung so gesehen und dafür bin ich sehr dankbar.
Die Liste Petrovic hat mit einem Ergebnis von 0,6% den Einzug ins Parlament nicht geschafft. Am gestrigen Wahlabend sagte die ehemalige Bundessprecherin der Grünen, Madeleine Petrovic, gegenüber auf 1.
Wir haben genauso gesetzt eben auf die Corona-Aufarbeitung. Die ist ausständig und die muss sein. Vor allem, es geht ja jetzt leider weiter. Morgen tritt der verpflichtende digitale Impfpass in Kraft. Auch das weiß die Bevölkerung über weite Strecken einfach noch nicht. Das war ja auch mein Vorwurf an die Regierung, dass man heikle Themen durchgedrückt hat und nicht drüber geredet hat.
Und genau einen Tag nach der Wahl wurde in Österreich heute mit 30. September der elektronische Impfpass flächendeckend eingeführt. Eine Abmeldung ist nicht möglich. Vorerst sind nun Injektionen gegen Corona, Grippe, Affenpocken und HPV verpflichtend einzutragen. Die Daten werden an sämtliche Behörden weitergeleitet. Ein ausführliches Interview finden Sie dazu morgen mit dem Arzt und Universitätsdozenten Dr. Hannes Strasser unter www.auf1.tv. Auch die MFG hat es mit einem Ergebnis von 0,4% nicht in den Nationalrat geschafft. Auf 1 hat gestern Spitzenkandidat Joachim Aigner gefragt, ob die Partei damit eher auf Landesebene beschränkt bleiben wird, wie in Oberösterreich.
Nein, wir werden uns bei den nächsten Wahlen natürlich wieder bewerben. Wir haben in Oberösterreich eine sehr gute Basis, wir haben sehr gute Strukturen und man darf nicht vergessen, dass sehr viele von Menschen, wie Sie richtig gesagt haben, die Protest und Widerstand wählen, diesmal eine Kickel-FPÖ gewählt haben. In Oberösterreich haben wir aber die heimbuchene FPÖ, wo man ganz andere Vorzeichen hat.
Am gestrigen Wahlsonntag wurde in Österreich die FPÖ erstmals zur stärksten politischen Kraft des Landes. Doch es wurde auch Mediengeschichte geschrieben, fasste auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet den Wahltag zusammen.
Was heute tatsächlich meine letzte Zusammenfassung von diesem Wahlabend ist. Das erste Mal in der Geschichte hat der Wähler die FPÖ zur Nummer 1 gemacht bei bundesweiten Wahlen. Die FPÖ hat damit ein Ergebnis eingefahren, was vor ein paar Jahren ihr niemand zugetraut hatte, womöglich nicht einmal die FPÖ selbst. Das ist allerdings nicht ganz richtig, denn die Spitzen der Partei wie Herbert Kickl oder auch damals Norbert Hofer oder Michael Schnedlitz oder Susanne Fürst oder Christian Hafenecker, denen war klar, sie gehen einen konsequenten, patriotischen, antiglobalistischen und Antisystemweg und weil sie daran geglaubt haben, sind sie beharrlich auch auf dieser Linie draufgeblieben. Sie sind nicht abgewichen, sie haben nicht versucht, sich dem System anzudienen. Und in dieser harten Bewährungsprobe, wie es Dr. Susanne Fürst vorhin bei uns hier im Studio gesagt hat, bei Corona musste Herbert Kickl schwere Entscheidungen treffen. Und nach einer kurzen Bedenkzeit traf er diese Entscheidungen zugunsten des Volkes, das die Freiheit als obersten Wert anerkannte. Und er stellte sich gegen das geeinte Polit- und Medienkartell, gegen das Corona-Regime. Er war gegen die Impfpflicht und er ging mit den Menschen, die die Zwangsmaßnahmen ablehnten, auf die Straße. Gemeinsam gelang es in Österreich Seite an Seite, Politik mit der Straße, mit den alternativen Medien, das Corona-Regime in die Schranken zu weisen und die bereits eingeführte Impfpflicht wieder abzuschaffen. Das gelang und es gelang, dass die FPÖ sich wieder nach oben arbeiten konnte. Die Missstände, die in ganz Europa, ja auf der ganzen Welt und natürlich auch hier in Österreich besonders schwer zum Tragen kommen, diese Missstände über Migration, über Verarmung, Inflation, Enteignung, Kriegsgerassel, Abschaffung der Neutralität, diese ganzen globalistischen Auswüchse einer globalen Machtpolitik hin zur einen Weltregierung, die über die eigenen Bürger drüber fährt, bei jeder Gelegenheit und immer konsequent. Diese Politik wollten immer weniger Menschen haben und mit einem klaren Bekenntnis dagegen und einem klaren Bekenntnis zu Souveränität, zu Demokratie und zu Volksherrschaft konnte Herbert Kickl heute einen einmaligen Wahlsieg einfahren. Wir sind stolz, dass wir an diesem heutigen historischen Schicksalswahlabend hier aus dem Parlament berichten konnten. Sie haben es mitbekommen, man wollte uns verhindern, man wollte unsere Berichterstattung verunmöglichen. Und wir haben nicht nur die Berichterstattung hier durchgezogen, wir waren nicht nur 3 Stunden live auf Sendung, wir hatten nicht nur viele Teams außerhalb und innerhalb des Parlaments, die uns zugeliefert haben, spannende Persönlichkeiten, Einschätzungen und erste Hochrechnungen. Nein, wir hatten auch den Wahlsieger FPÖ-Chef Herbert Kickl als erstes Medium hier im Live-Interview, noch bevor er zum staatlichen ORF und zu anderen Medien ging. Hier im Medienzentrum wurde es plötzlich laut, als er hereinkam. Dutzende Kamerateams scharten sich um unser kleines Studio hier, denn hier wurde Mediengeschichte geschrieben, genauso wie Politgeschichte an diesem Wahlabend.
Nicht nur in Österreich, auch in Thüringen scheint der demokratische Wille der Wähler das Politkartell eher wenig zu kümmern. Denn obwohl die AfD bei der Landtagswahl klar Platz 1 belegte und sie mit mehr als einem Drittel der Parlamentssitze auch die sogenannte Sperrminorität in Bezug auf Verfassungsgesetze erreichte, schrecken die Systemparteien nicht vor drastischen Schritten zurück. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke sagte gegenüber auf 1 zur Lage im dortigen Landtag.
Nun ist eine Hürde einmal überschritten, gibt es da ja auch keine Scham mehr oder keine Zurückhaltung mehr. Was denken Sie, ist denn noch veränderbar in der Geschäftsordnung? Ja, was ist denn überhaupt noch verbindlich dann darin? Und nach welchen Regeln sehen Sie in Zukunft überhaupt noch die Möglichkeit für einen Streit zwischen Parteien, demokratischen Streit zwischen Parteien?
Ja, man bereitet ja jetzt schon wieder die nächsten Möglichkeiten vor, die AfD zu blockieren. Das ist ja heute dann auch noch mit den Stimmen der Kartellfraktion beschlossen worden. Torben Braga hat dazu im Plenum ja sehr ausführlich und sehr gut und klug ausgeführt. Es geht darum, wie eigentlich in Zukunft die Ausschüsse zugeschnitten sein sollen. Ob das 12er Ausschüsse sind oder 14er Ausschüsse sind. Und die 12er Ausschüsse, das sogenannte Rangmaßzahlverfahren, das dort angewandt wird, würde eben bedeuten, und das ist ja mehrheitlich abgestimmt worden gegen die Stimmen der AfD, dass die AfD keine Möglichkeit hat, die Sperrminorität, die ja Wählerwille gewesen ist, in die Ausschüsse mitzunehmen. Das heißt, die Kartellfraktionen können mit ihren Abgeordneten in Ausschüssen auch jederzeit Ausschussvorsitzende beispielsweise abwählen. Dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und durch dieses Rangmaßzahlverfahren, das jetzt angewendet wird in der Thüringer Geschäftsordnung, durch diese Änderung der Kartellparteien, die heute durchgezogen worden ist, wird uns diese Sperrminorität geraubt. Da werden wir natürlich versuchen, relativ schnell jetzt wiederum vor das Verfassungsgericht zu ziehen und darauf zu drängen, dass die Spiegelbildlichkeit auch bei der Zusammensetzung, bei der Formierung der Ausschüsse gewahrt bleibt. Ich hoffe, dass die Richter hier nicht einen weiteren Tabubruch begehen und politisch urteilen.
Echte Aufarbeitung oder Verschleierungstaktik? In Sachsen macht das Bündnis Sarah Wagenknecht einen Corona-Untersuchungsausschuss zur Bedingung für eine sogenannte Brombeer-Koalition und scheint damit zumindest einen Teil seines Programms ernst zu nehmen. Die für Corona-Maßnahmen und Impfpflicht verantwortliche CDU und SPD lehnen einen solchen U-Ausschuss hingegen freilich strikt ab. Um sein Vorhaben zu verwirklichen, bleibt dem BSW damit nur ein Partner. Sachsens AfD-Chef Jörg Urban hat im Auf1-Interview auch bereits einen entsprechenden Antrag angekündigt. Seine Fraktion wäre auch stark genug, um ihn allein zu beschließen. Wir wollten daher vom BSW wissen, ob sie einem Antrag der AfD zustimmen würden, wenn Union und SPD der Wagenknecht-Fraktion nicht entgegenkommen. Eine Antwort haben wir bis Redaktionsschluss allerdings nicht erhalten. Ein Hinweis darauf, dass das BSW auch deshalb auf einen Untersuchungsausschuss drängt, um den Blauen zuvorzukommen? Schließlich könnte eine theoretische Brombeer-Koalition bei einem eigenen Ausschuss auch das genaue Untersuchungsthema bestimmen, was den für die Corona-Politik verantwortlichen Parteien sicher gelegen käme. Immer mehr Widerstand gegen LGBTQ-Propaganda. Am vergangenen Samstag fand im sächsischen Görlitz der vorläufig letzte Christopher Street Day statt. Die diesjährige Kampagne hatte besonders den ländlichen Raum im Visier. Doch gegen die immer aggressivere Propaganda formte sich vermehrt Widerstand. In Görlitz versammelten sich laut Angaben der Polizei rund 500 Patrioten aus Deutschland und Polen, um der LGBTQ-Propaganda eine Absage zu erteilen. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.